Das Bekenntnis. Die Entfernung zwischen Gott und dem Geschöpf ist so groß, dass vernünftige Geschöpfe ihm zwar als ihrem Schöpfer Gehorsam schulden, aber dennoch niemals Gemeinschaft mit ihm als ihrer Seligkeit und ihrem Lohn haben könnten, es sei denn durch eine freiwillige Herablassung von Seiten Gottes, welche ihm gefallen hat, in der Form eines Bundes auszudrücken. Westminster Bekenntnis, Kapitel 7, Abschnitt 1. Einleitung. Ein Kind sitzt am Fenster und blickt hinauf zu den Sternen. Es hat von Astronomen gehört, die mit ihren Fernrohren in unermessliche Tiefen des Alls schauen, und es hat in der Schule gelernt, dass das Licht mancher Sterne Jahrmillionen braucht, um die Erde zu erreichen. Nun fragt es den Vater, können wir zu den Sternen fliegen? Der Vater lächelt, legt die Hand auf die Schulter des Kindes und sagt, nein, mein Kind. Die Sterne sind zu weit. Wir können sie sehen, aber wir können sie nicht erreichen. Das Kind senkt den Blick, ein wenig enttäuscht, und der Vater fügt hinzu, aber weißt du was? Das Licht der Sterne kommt zu uns. Es legt den ganzen unermesslichen Weg zurück, Nacht für Nacht, und erreicht unsere Augen. Die Sterne kommen zu uns. Dieses einfache Bild, das sich in tausend Wohnstuben wiederholen mag, rührt an eine Wahrheit, die das Westminster-Bekenntnis im ersten Abschnitt seines siebten Kapitels mit unvergleichlicher Genauigkeit ausspricht. Zwischen Gott und dem Geschöpf liegt eine Entfernung, die jede Vorstellungskraft übersteigt. Nicht die Entfernung von der Erde zu den Sternen, die sich in Lichtjahren messen lässt und damit doch noch eine endliche Größe bleibt. Sondern die Entfernung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen dem unendlichen Sein und dem endlichen Sein, zwischen dem, der aus sich selbst existiert, und dem, der jeden Atemzug und jeden Herzschlag dem verdankt, der ihn ins Dasein rief. Diese Entfernung lässt sich in keiner irdischen Messeinheit fassen, denn sie ist die Entfernung zwischen zwei grundverschiedenen Arten des Seins. Der Schöpfer ist nicht einfach größer als das Geschöpf, so wie der Ozean größer ist als ein Regentropfen. Er ist von völlig anderer Artikel. Und diese Andersartigkeit bedeutet, dass kein Geschöpf, und sei es noch so vernünftig, noch so begabt, noch so heilig, jemals aus eigener Kraft die Kluft überbrücken kann, die es vom Schöpfer trennt. Das Bekenntnis gebraucht an dieser Stelle ein Wort, das in der deutschen Übertragung beinahe zärtlich klingt, Herablassung. Gemeint ist das lateinische Condescensio, das freiwillige Herabsteigen des Höheren zum Niedrigeren, das gnädige sich hinunterbeugen dessen, der in unzugänglichem Licht wohnt, zu dem, der aus Staub gemacht ist. Der unermessliche Gott macht sich klein, nicht indem er aufhört, Gott zu sein, sondern indem er anfängt, die Sprache des Geschöpfes zu sprechen. Er bindet sich an Verheißungen, die ein Geschöpf verstehen kann. Er setzt Bedingungen, auf die ein Geschöpf antworten kann. Er stiftet ein Verhältnis, in dem ein Geschöpf mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und dieses Verhältnis, in dem der Schöpfer sich zum Geschöpf herabneigt, heißt in der Heiligen Schrift Bund. Nach sechs Kapiteln, die uns von der Heiligen Schrift über die Dreieinigkeit, den ewigen Ratschluss, die Schöpfung, die Vorsehung und den Sündenfall geführt haben, betreten wir nun einen neuen Raum. Nicht weil das Bekenntnis etwas Neues erfände, sondern weil die Bibel selbst an dieser Stelle einen Ton anschlägt, der alles Bisherige in ein neues Licht rückt. Der Bund ist nicht ein beliebiges Thema unter vielen. Er ist die Architektur des ganzen biblischen Dramas. Die Schöpfung wurde bundesgemäß eingerichtet. Der Sündenfall war ein gebrochener Bund. Die Erlösung ist ein erfüllter Bund. Das christliche Leben ist Bundesleben. Und die Herrlichkeit wird vollendeter Bund sein. Wer den Bund nicht versteht, versteht die Bibel nicht. Und wer den ersten Abschnitt dieses Kapitels übergeht, versteht den Bund nicht, denn hier wird die grundlegendste aller Fragen beantwortet, warum überhaupt ein Bund? Warum begnügt Gott sich nicht damit, der Schöpfer zu sein, dem das Geschöpf natürlichen Gehorsam schuldet? Warum das ganze rechtliche und beziehungsmäßige Gefüge, das das Wort Bund in sich trägt? Die Antwort, in einem einzigen Satz, weil die Entfernung zu groß ist. Alles, was in den folgenden Abschnitten über den Bund der Werke mit Adam und den Bund der Gnade mit Christus gelehrt wird, ruht auf diesem Fundament. Missverstehen wir die Entfernung, missverstehen wir den Bund. Und missverstehen wir den Bund, missverstehen wir das Evangelium. Die biblischen Grundlagen. Was das Bekenntnis im ersten Satz über die unermessliche Entfernung zwischen Schöpfer und Geschöpf feststellt, ist keine philosophische Spekulation, die sich ein theologisches Gewand übergeworfen hätte. Es ist die Summe dessen, was die Heilige Schrift an unzähligen Stellen bezeugt, und es ist nötig, dass wir einige dieser Zeugnisse in Ruhe hören. Der Prophet Jesaja malt im 40. Kapitel seines Buches das vielleicht großartigste Bild des Schöpfergeschöpfunterschieds, das die Bibel kennt: Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit einem Mess und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer hat den Geist des Herrn ermessen, und welcher Ratgeber hat ihn unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihm Einsicht gebe und lehre den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und zeige ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und eitel. Die Sprache überwältigt mit Bedacht. Gott misst die Weltmeere mit der hohlen Hand. Der Himmel wird mit der Spanne bestimmt, als spanne ein Mensch Daumen und kleinen Finger, um einen kleinen Gegenstand abzumessen. Das Bild ist nicht das einer gewaltigen Anstrengung, sondern einer mühelosen Genauigkeit, die erschreckt. Dann die rhetorischen Fragen, deren Absurdität den Nagel auf den Kopf trifft: Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Wer war sein Ratgeber? Die Fragen sind nicht schwierig zu beantworten, sie sind lächerlich. Kein Geschöpf hat je im Rat des Schöpfers gesessen. Der Prophet treibt die Sprache an ihre Grenzen, die Völker sind wie nichts vor ihm. Das hebräische Wort ist Kaiayin, wie ein Nichts. Vor dem unendlichen Sein schrumpft das endliche Sein zu einem komparativen Nichts ein. Die Existenz des Geschöpfes ist eine geliehene Flamme, entzündet und genährt von einem anderen. Die Entfernung zwischen Gott und Geschöpf ist keine Entfernung von Graden, sondern von Arten. Von einer anderen Seite her kommt das Buch Hiob auf dieselbe Wahrheit zu. Elihu, der jüngste der Freunde Hiobs, stellt eine Frage, deren Logik jeden Selbstruhm zerschmettert: Wenn du sündigst, was tust du ihm damit? Und wenn deine Übertretungen zahlreich sind, was schadest du ihm? Bist du aber gerecht, was gibst du ihm? Oder was empfängt er von deiner Hand? Einem Menschen wie du einer bist, schadet deine Bosheit, und einem Menschenkind nützt deine Gerechtigkeit. Der Gedanke ist so einfach wie vernichtend. Gott kann durch menschliche Sünde nicht verletzt werden. Gott kann durch menschliche Gerechtigkeit nicht bereichert werden. Das Geschöpf kann nicht hinaufreichen und den Schöpfer berühren, weder um ihn zu beschädigen noch um ihn zu segnen. Die Entfernung ist ontologisch, nicht räumlich. Die Frage lautet nicht, ob der Mensch hoch genug steigen kann, um Gott zu erreichen. Die Frage lautet, ob ein endliches Wesen durch irgendeine eigene Handlung ein unendliches Wesen ergreifen und Gemeinschaft mit ihm als ein Recht beanspruchen kann. Elihus Antwort, und die Antwort der ganzen Bibel, heißt: Nein. Vor diesem Hintergrund müssen die ersten Kapitel des ersten Buches Mose gelesen werden. Wenn Gott Adam in den Garten setzt und ihm ein Gebot gibt, so geschieht mehr als eine bloße Anweisung. Es entsteht ein Verhältnis von Befehl und Strafe, von verheißenem Leben und angedrohtem Tod, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das ist Bundessprache. Das Bemerkenswerte daran ist nicht, dass Gott mit Adam einen Bund schloss. Das Bemerkenswerte ist, dass Gott überhaupt einen Bund schloss. Adam schuldete Gott Gehorsam allein durch die Tatsache seiner Erschaffung. Der Schöpfer hatte es nicht nötig, in eine förmliche, rechtlich geordnete Beziehung zu seinem Geschöpf zu treten. Und dennoch entschied Gott, sich herabzuneigen, in Worten zu reden, die Adam verstehen konnte, und Adam dadurch in eine Beziehung einzuladen, die nicht nur die des Herstellers zum hergestellten Ding war, sondern die eines Bundesherrn zu seinem Bundesdiener. Der Prophet Hosea bestätigt diese Lesart, wenn er auf die Sünde Israels zurückblickt und schreibt: Sie haben den Bund übertreten wie Adam. Das hebräische Kai Adam bedeutet wörtlich wie Adam. Der Prophet sieht im Bundesbruch Israels am Sinai eine Wiederholung des Bundesbruchs Adams im Garten Eden. Adam stand in einem Bund mit Gott. Die Beziehung war von Anfang an bundesgemäß. ließe sich noch einwenden, dass die Rede vom Bund hier hineingelesen werde, so räumt eine Stelle im Hebräerbrief jeden Zweifel aus. Der Verfasser denkt über die Verheißung nach, die Gott dem Abraham gab, und macht eine Beobachtung, die den innersten Mechanismus der göttlichen Herablassung freilegt. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, »Wahrlich, ich will dich segnen und will dich mehren.« Und so erlangte Abraham durch Geduld, was ihm verheißen war. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, als sie sind, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger zeigen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Größen, bei denen Gott unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die angebotene Hoffnung zu ergreifen. Der Verfasser beobachtet etwas Erstaunliches. Gott gibt eine Verheißung. Dann bekräftigt er sie mit einem Eid. Aber bei wem schwört Gott? Es gibt keinen Größeren als Gott, bei dem er schwören könnte. Also schwört er bei sich selbst. Der Schöpfer lässt sich herab, eine menschliche Form zu gebrauchen, den Eid mit seiner Anrufung eines höheren Zeugen, obwohl kein höherer Zeuge existiert. Das ist Herablassung in ihrer reinsten Gestalt. Gott passt sich der menschlichen Schwachheit an, indem er die Formen des Bundes und des Eides verwendet, die schwache Geschöpfe verstehen können, nicht weil er sie brauchte, sondern weil wir sie brauchen. Der Eid fügt der Gewissheit der göttlichen Verheißung nichts hinzu. Aber er fügt unserer Fähigkeit, diese Gewissheit zu empfangen, alles hinzu. Und genau das ist die innere Logik des Bundes, göttliche Herablassung. Gott neigt sich herab, um die Sprache menschlicher Beziehung zu sprechen, damit wir, die wir niemals zu ihm aufsteigen könnten, ihn dennoch erkennen und ihm vertrauen können. Auch der Apostel Paulus legt im 1. Korintherbrief den Finger auf denselben Punkt. Er zitiert den Propheten Jesaja und fragt, wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Die Antwort wird nicht ausgesprochen, weil sie sich von selbst versteht, niemand. Kein Mensch, kein Engel, kein Cherub, kein Seraph hat je im Rat Gottes gesessen. Was immer ein Geschöpf von Gott weiß, weiß es, weil Gott beschlossen hat, es mitzuteilen. Und die Form, in der Gott sich mitteilt, ist der Bund. Paulus selbst spricht im 2. Korintherbrief von dem neuen Bund, dessen Diener er ist, und unterscheidet ihn vom alten Bund, der vom Sinai kam. Für Paulus ist die gesamte Heilsgeschichte Bundesgeschichte. Vom Garten Eden bis zum neuen Jerusalem spannt sich der eine große Bogen der Herablassung Gottes, die ihren tiefsten Punkt erreichte, als das ewige Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter in den frühen 1640er Jahren in der Jerusalem Chamber zusammentraten, war die Lehre von den Bünden kein ruhiger Besitz der englischen Theologie. Sie war ein heftig umkämpftes Gebiet, auf dem von mehreren Seiten her Irrtümer in die Kirche eindrangen. Der erste Abschnitt des 7. Kapitels ist kein ruhiger Lehrvortrag, sondern eine Kampfansage. Jeder Satz zielt auf einen Gegner. Jedes Wort sitzt an einer verwundbaren Stelle des Irrtums. Der erste Gegner war der Sozinianismus. Die Sozinianer leugneten, dass Gott mit Adam überhaupt einen Bund geschlossen habe. Adam habe zu Gott, so lehrten sie, in einer rein natürlichen Beziehung gestanden, wie jedes Geschöpf zu seinem Schöpfer. Es habe keine Verheißung des Lebens gegeben, die an den Gehorsam gebunden war, keine Androhung des Todes, die an den Ungehorsam gebunden war, und folglich auch keine bundesgemäße Stellvertretung, durch die Adams Sünde seinen Nachkommen zugerechnet worden wäre. Das Bekenntnis antwortet, indem es zunächst bekräftigt, was die Sozinianer behaupteten, ja, vernünftige Geschöpfe schulden Gott Gehorsam als ihrem Schöpfer. Aber dann fügt es hinzu, was die Sozinianer leugneten, diese natürliche Verpflichtung ist nicht die ganze Geschichte. Auf der Grundlage dieser natürlichen Verpflichtung allein hätten die Geschöpfe niemals Gemeinschaft mit ihm als ihrer Seligkeit und ihrem Lohn haben können. Etwas Weiteres, etwas Größeres, etwas, das über die bloße Schöpfungsordnung hinausgeht, ist dazu nötig. Und dieses Weitere ist die freiwillige Herablassung Gottes, die er in der Form des Bundes auszudrücken geruht hat. Das Wort, mit dem die Engländer Fruition übersetzen, nämlich Gemeinschaft mit ihm als ihrer Seligkeit und ihrem Lohn, ist mit Bedacht gewählt. Das lateinische Fruitio meint nicht den bloßen Zugang zu Gott, nicht die nackte Erkenntnis Gottes, sondern den Genuss Gottes, das Glück, das in der Gemeinschaft mit ihm liegt, die selige Schau, die das höchste Ziel des vernünftigen Geschöpfes ist. Kein Geschöpf kann diese Seligkeit erklimmen. Sie muss gegeben werden. Und die Form, in der Gott sie gibt, ist der Bund. Der zweite Gegner war ein philosophischer Rationalismus, der den Bund zu einer notwendigen Äußerung der göttlichen Natur machte. Wenn Gott unendlich gut ist, so der Einwand, dann muss er auch die Mittel bereitstellen, durch die seine Geschöpfe zur Seligkeit gelangen. Der Bund wäre dann kein freier Akt der Herablassung, sondern ein notwendiger Ausfluss des göttlichen Wesens. Das Bekenntnis setzt dem ein einziges Wort entgegen, freiwillig. Dieses Wort ist nicht beiläufig. Es ist das Scharnier, an dem der ganze Abschnitt hängt. Gott stand unter keinem Zwang, weder einem inneren noch einem äußeren, mit dem Menschen einen Bund zu schließen. Er tat es aus dem bloßen Wohlgefallen seines Willens. Das Geschöpf kann keinen Anspruch an den Schöpfer stellen. Hätte Gott Adam in einem Zustand der rein natürlichen Beziehung belassen, ohne Verheißung, ohne Bund, ohne Aussicht auf die Fruitio Dei, Gott hätte kein Unrecht getan. Dass er mehr gab, dass er einen Bund gab mit seinen Verheißungen und seiner Hoffnung auf ewige Seligkeit, ist reine Gnade. Gnade vor dem Sündenfall, eingewoben in die Struktur der ursprünglichen Schöpfung. Der dritte Gegner war ein Antinomismus, der in bestimmten Spielarten lehrte, das Gesetz sei nie ein wirklicher Bund mit wirklichen Strafandrohungen gewesen, sondern eine Art Durchgangsstadium, das im Evangelium einfach aufgehoben werde, als habe es nie bestanden. Das Bekenntnis antwortet, indem es den Bund als die ursprüngliche Form des Schöpfer-Geschöpf-Verhältnisses feststellt und zeigt, dass Gesetz und Bund nicht Gegensätze sind, sondern einander durchdringen. Der Bund ist die Form, das Gesetz ist der Inhalt. Das Gebot, das Gott Adam gab, war keine willkürliche Prüfung, keine nackte Probe des Gehorsams ohne inneren Zusammenhang mit dem Wesen der Dinge. Es war der bundesgemäße Ausdruck der natürlichen Verpflichtung des Geschöpfes. Das Sittengesetz kann niemals als eine willkürliche Zumutung beiseite geschoben werden. Es ist in das Wesen der geschaffenen Ordnung selbst eingebaut. Schließlich schrieben die Väter gegen die römisch-katholische Lehre von der übernatürlichen Zusatzgnade, dem Donum Superaditum. Nach dieser Lehre wurde Adam in einem rein natürlichen Zustand erschaffen und empfing dann eine zusätzliche Gabe der Gnade, die ihn über seine Natur erhob. Der Sündenfall habe diese Zusatzgnade zerstört, die Natur aber unversehrt gelassen. Das Bekenntnis lehrt dagegen, dass die ursprüngliche Bundesbeziehung die ureigenste Form war, in der Gott den Menschen schuf. Nicht eine spätere Ergänzung der Natur, sondern die erste Luft, die Adam atmete. Im römischen Schema ergänzt die Gnade die Natur. Im reformierten Schema ist schon die ursprüngliche Schöpfung von Gnade getragen. Nicht von erlösender Gnade, wohlgemerkt, sondern von der Gnade der göttlichen Herablassung. Die Gnade ist kein Flicken, der nach dem Sündenfall auf das zerrissene Kleid der Natur genäht wurde. Sie ist das Prinzip, von dem her Gott überhaupt mit seinen Geschöpfen umgeht. Von Eden an. Theologische Tiefe. Die reformierte Tradition hat sich nicht damit begnügt, die Sprache des Bekenntnisses zu wiederholen. Sie hat ihre Tiefen mit einer Gründlichkeit ausgelotet, die anhaltende Aufmerksamkeit lohnt. Heinrich Bullinger, der Nachfolger Zwinglis am Zürcher Großmünster und Verfasser des zweiten helvetischen Bekenntnisses, hat den Bundesgedanken zum organisierenden Prinzip seiner gesamten Theologie gemacht. In seiner Schrift Von dem Einigen und Ewigen Testament oder Bund Gottes, die 1534 erschien und die reformierte Theologie des ganzen Jahrhunderts prägte, legt Bullinger dar, dass der Bund nicht nur eine Lehre unter anderen ist, sondern der hermeneutische Schlüssel zur ganzen Schrift. Der eine ewige Bund Gottes mit den Menschen, so Bullinger, zieht sich von Adam über Noah, Abraham, Mose und David bis zu Christus, und in Christus findet er seine Erfüllung. Was sich ändert, sind die äußeren Formen und die geschichtlichen Umstände, was bleibt, ist das Wesen des Bundes, Gott ist unser Gott, und wir sind sein Volk. Bullinger beginnt, wie das Westminster-Bekenntnis, mit der fundamentalen Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Der Mensch, so schreibt er, verdankt Gott alles, sein Dasein, seine Vernunft, seinen Leib, die Erde, die ihn trägt, die Luft, die er atmet. Dennoch könnte all dies dem Menschen nicht zur Seligkeit gereichen, wenn Gott sich nicht zusätzlich herabgelassen hätte, einen Bund mit ihm zu schließen. Der bloße Schöpfungszusammenhang begründet die Pflicht des Gehorsams. Aber er begründet nicht die Hoffnung auf Gemeinschaft mit Gott als letztem Ziel. Diese Hoffnung ruht allein im Bund. Und der Bund ruht allein in Gottes freier, souveräner, ungeschuldeter Herablassung. Bullinger wendet diesen Gedanken seelsorgerlich, wenn selbst Adam im Stand der Unschuld nur durch den Bund Gemeinschaft mit Gott haben konnte, um wie viel mehr der gefallene Sünder. Kein Mensch kann sich zu Gott erheben. Gott muss zu ihm herabsteigen. Johannes Calvin, der Genfer Reformator, hat in seiner Unterweisung in der christlichen Religion einen Gedanken entfaltet, der das Bekenntniswort von den vernünftigen Geschöpfen in ein helles Licht rückt. Das Bekenntnis spricht nicht von allen Geschöpfen, sondern ausdrücklich von den vernünftigen. Die Tiere, so Calvin, haben keinen Bund mit Gott. Sie dienen seinen Zwecken, ohne sie zu erkennen. Sie empfangen seine Gaben, ohne in ein Verhältnis von Verheißung und Vertrauen einzutreten. Der Mensch hingegen, nach dem Bilde Gottes geschaffen, wurde für den Bund geschaffen. Seine Vernunft, sein Wille, seine Fähigkeit zur Sprache, zur Verheißung, zum Vertrauen, all das sind Bundesvermögen. Das Ebenbild Gottes im Menschen ist in einem tiefen Sinne nichts anderes als die Bundesfähigkeit. Der Mensch wurde dazu gemacht, ein Bundespartner seines Schöpfers zu sein, nicht weil Gott einen Partner brauchte, sondern weil das Ebenbild Gottes genau dies umfasst, die Fähigkeit, Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen und ihn zu genießen. Und der Bund, sagt Calvin, ist schlicht die Form, in der Gott diese Fähigkeit zu ihrer Bestimmung kommen lässt. Hermann Witsius, der niederländische Theologe des 17. Jahrhunderts, dessen umfassendes Werk über die Ökonomie der Bünde die Bundestheologie der reformierten Orthodoxie wie kein zweites zusammenfasste, eröffnet sein großes Buch mit einer Betrachtung genau dieses ersten Abschnitts des Westminster-Bekenntnisses. Für Witsius ist die unendliche Entfernung zwischen Schöpfer und Geschöpf der Grund, warum der Bund eine so grundlegende Kategorie ist, dass sie unser gesamtes Verständnis des göttlichen Handelns bestimmen muss. Die unendliche Entfernung, schreibt Witsius, zwischen dem höchsten Sein und dem Geschöpf, und sei es noch so vernünftig und heilig, ist so groß, dass keine Gemeinschaft zwischen ihnen bestehen könnte, wenn Gott sich nicht zu einem Bund herabgelassen hätte. Das Wort bestehen ist das Entscheidende. Gemeinschaft kann nicht einmal existieren, geschweige denn gedeihen, ohne die göttliche Herablassung. Wenn es Freundschaft zwischen Gott und dem Menschen geben soll, und die Schrift wagt es tatsächlich, Abraham den Freund Gottes zu nennen, dann nur, weil Gott sich herabgebeugt hat, um sie möglich zu machen. Witsius unterscheidet zwischen Gottes Herrschaft über das Geschöpf, die natürlich, notwendig und in der Schöpfung begründet ist, und Gottes Bundesbeziehung, die freiwillig, gnädig und in der Herablassung begründet ist. Unter der bloßen Herrschaft würde das Geschöpf gehorsam schulden und könnte nichts weiter erwarten als den Fortbestand seiner Existenz. Aber unter dem Bund bindet Gott sich selbst, zu segnen. Der Gehorsam, den das Geschöpf schuldet, wird zur Bedingung einer verheißenen Seligkeit, die alles weit übersteigt, was der Gehorsam selbst verdienen könnte. Adam schuldete Gott Gehorsam durch die bloße Tatsache seiner Erschaffung. Aber Gott, indem er sich herabließ, einen Bund zu schließen, band eine Verheißung an diesen Gehorsam, die Verheißung des bestätigten Lebens, der Fruitio Dei. Adam hätte diese Verheißung niemals als ein Recht beanspruchen können. Sie war Gnade, herablassende und freiwillige Gnade, von Anfang an. Thomas Boston, der schottische Theologe, der in seiner Schrift »Die menschliche Natur in ihrem vierfachen Zustand« die reformierte Lehre vom Menschen mit seltener seelsorgerlicher Feinheit entfaltete, nähert sich demselben Gedanken von der pastoralen Seite. Boston stellt sich Adam im Garten vor, frisch erschaffen und vor seinem Schöpfer stehend. Adam weiß, dass er Gott alles verdankt, sein Dasein, seine Fähigkeiten, die Schönheit der Welt um ihn her. Aber was Adam nicht wissen kann, ohne dass Gott es ihm offenbart, ist, ob dieser Zustand von Dauer sein wird. Wird der Gehorsam mit ewigem Leben belohnt werden? Der Bund beantwortet diese Frage. Indem Gott dem Adam ein bestimmtes Gebot mit einer bestimmten Verheißung und einer bestimmten Strafandrohung gab, erhob er die Beziehung von der bloßen Herrschaft zum Bund. Adam wusste nun, weil Gott es ihm gesagt hatte, dass der Gehorsam mit dem Leben gekrönt und der Ungehorsam mit dem Tode bestraft werden würde. Der Bund schuf nicht die Verpflichtung zum Gehorsam, die bestand schon. Aber er machte die Folgen unermesslich größer, als das bloße natürliche Verhältnis sie mit sich gebracht hätte. Das ist das Wunder des ursprünglichen Bundes, der Lohn übersteigt das Verdienst bei weitem. Robert Rollock, der schottische Theologe, der als einer der ersten die Bundestheologie systematisch entwickelte, fasst diese Wahrheit in ein Bild, das haften bleibt. Der Schöpfer, sagt Rollock, tut mit seinem Geschöpf, was ein Fürst täte, der von seinem Thron herabstiege, seine königlichen Gewänder ablegte, sich an den Tisch eines Bauern setzte und zu ihm redete wie zu einem Freund. Der Fürst ist durch seine Herablassung nicht weniger Fürst. Seine Größe wird im Gegenteil vergrößert, denn nur der wahre Große kann sich herabneigen, ohne Anwürde zu verlieren. So zeigt Gott im Bundesschluss mit dem Menschen seine Gottheit in ihrer herrlichsten Gestalt, Liebe, die sich herabneigt, Majestät, die dient, Unendlichkeit, die sich der Endlichkeit anpasst. Der Bund ist nicht die Vorrichtung, durch die das Geschöpf zu Gott aufsteigt. Er ist die Vorrichtung, durch die Gott zum Geschöpf herabkommt. Und das ist der einzige Weg, auf dem ein Geschöpf jemals Gemeinschaft mit dem Schöpfer haben kann. Das zweite helvetische Bekenntnis von 1566, das Bullinger für die reformierten Kirchen der Eidgenossenschaft verfasste und das von Zürich bis Genf, von Bern bis Schaffhausen angenommen wurde, spricht in seinem sechsten Kapitel von der Vorsehung Gottes. Aber es tut dies vor dem Hintergrund genau jener Bundesstruktur, die wir hier entfalten. Gott, so das Bekenntnis, hat alle Dinge zu seiner Ehre und zum Heil seiner Auserwählten geordnet, und dieses Heil vollzieht sich im Rahmen des Bundes, den er mit den Menschen geschlossen hat. Der zürcherische Antistes Bullinger dachte von der Schöpfung bis zur Vollendung bundesgemäß. Und er tat es nicht als Schreibtischgelehrter, sondern als Seelsorger einer Kirche, die durch die Wirren der Reformation gegangen war und die Verfolgung noch vor sich hatte. Der Bund war für Bullinger nicht nur eine theologische Kategorie, sondern der feste Boden, auf dem die bedrängte Gemeinde stehen konnte. Mochten die Mächtigen der Erde wanken und die Thron stürzen, der Bund Gottes stand fest. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, die Entfernung zwischen Gott und dem Geschöpf muss jeden geistlichen Hochmut zum Schweigen bringen. Der natürliche Mensch bildet sich ein, er könne zu Gott aufsteigen, durch seine Vernunft, durch seine Frömmigkeit, durch seine Mystik. Jede Religion außer dem Evangelium ist im Kern eine Leiter. Der Mensch baut sie, der Mensch besteigt sie und der Mensch bildet sich ein, dass er am oberen Ende Gott vorfinden wird, der ihn erwartet. Das Bekenntnis zertrümmert jede solche Leiter. Deine Vernunft ist endlich, Gott ist unendlich. Dein Gehorsam ist der Gehorsam eines Geschöpfes, Gott ist der Schöpfer. Deine Andacht ist die Andacht von Staub, Gott ist der, vor dem die Völker wie ein Tropfen am Eimer sind. Wenn du Gott jemals als deine Seligkeit und deinen Lohn erkennen sollst, dann wirst du ihn nicht durch Klettern erreichen. Er muss zu dir herabkommen. Diese Wahrheit schneidet dem Philosophen, dem Mystiker und dem Moralisten gleichermaßen den Stolz ab. Eure Leitern reichen nicht. Und dem demütigen Sünder, der weiß, dass er nicht klettern kann, ruft sie zu, einer ist herabgestiegen. Die Herablassung Gottes ist die einzige Hoffnung jeder Seele. Zweitens, die Freiwilligkeit der göttlichen Herablassung lehrt uns, dass Gnade immer frei und souverän ist. Gott stand unter keinem Zwang, mit Adam einen Bund zu schließen. Und er steht unter keinem Zwang, mit dir einen Bund zu schließen. Wenn du durch Christus im Bund mit Gott stehst, dann nicht, weil dir ein Bund zugestanden hätte. Nicht weil deine Aufrichtigkeit, dein Suchen oder deine Not eine Verpflichtung auf Gottes Seite geschaffen hätten. Sondern weil es Gott in der souveränen Freiheit seines Willens so beschlossen hat. Lass dich das demütigen. Derselbe Gott, der an den gefallenen Engeln vorüberging, für die kein Bund der Gnade geschlossen und kein Mittler bestellt wurde, hat sich zu dir herabgeneigt. Warum du? Nicht weil du besser wärest als die gefallenen Engel. Nicht weil deine Sünde geringer oder dein Herz weicher gewesen wäre. Einfach weil es ihm gefiel. Die Freiwilligkeit der Gnade ist der Tod des Verdienstes und die Geburt der Dankbarkeit. Du hast den Bund nicht verdient. Du hast ihn empfangen. Lebe also als Empfänger, nicht als Gläubiger. Drittens, die bundesgemäße Gestalt der göttlichen Herablassung lehrt dich, deine Bibel richtig zu lesen. Die Heilige Schrift ist keine Sammlung zeitloser Wahrheiten, moralischer Maximen und erbaulicher Geschichten. Sie ist eine Bundesurkunde. Von der Genesis bis zur Offenbarung erzählt die Bibel die Geschichte eines Bundes, der geschlossen, gebrochen und erneuert wurde, ein Bund der Werke, gebrochen vom ersten Adam, und ein Bund der Gnade, erfüllt vom zweiten Adam. Wenn du deine Bibel aufschlägst, öffnest du ein Rechtsdokument, einen Vertrag zwischen dem König des Himmels und seinem Volk. Lies sie so. Wenn du die Verheißungen liest, lies sie als Bundesverheißungen, die Gott zu halten sich verpflichtet hat, so gewiss wie das Blut, das sie besiegelt. Wenn du die Gebote liest, lies sie nicht als willkürliche Zumutungen, sondern als die Bestimmungen einer Beziehung, in der der Gehorsam der Weg zur Seligkeit ist. Das Wort Gottes ist ein Bundesbuch. Es zu lesen, ohne seine bundesgemäße Struktur zu verstehen, ist, als lese man einen Ehevertrag wie ein Gedicht. Du magst etwas von der Schönheit erhaschen. Die bindende Kraft entgeht dir. Viertens, die Tatsache, dass Gottes Herablassung in der Form eines Bundes ausgedrückt ist, verleiht jeder göttlichen Verheißung ein Gewicht, das über alles bloße Versprechen hinausgeht. Ein Bund im alten Orient war niemals ein bloßes Versprechen. Er wurde unter feierlichen Strafbestimmungen geschlossen, mit einem Eid besiegelt und in einer Zeremonie bezeugt. Im hebräischen Schnitt. Man einen Bund, Karat Beret, und das Schlachten eines Tieres zeigte an, was mit dem Bundesbrecher geschehen würde. Als Gott in 1. Mose 15 seinen Bund mit Abraham schloss, ging er in Gestalt eines rauchenden Ofens und einer Feuerfackel zwischen den Stücken der zerteilten Tiere hindurch und nahm damit zeichenhaft den Fluch auf sich, der den Bundesbrecher treffen würde. Der Gott, der den Bund schloss, ist der Gott, der den Fluch des gebrochenen Bundes auf sich nahm. Das Kreuz von Golgatha ist der endgültige Bundesschluss. Und das Mahl des Herrn, das wir feiern, ist das Bundesmahl, in dem der erhöhte Christus sich selbst als Speise gibt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Verheißungen des Evangeliums sind Bundesverheißungen, mit Blut erkauft, durch den Tod des Erblassers besiegelt, gewisser als alles, was in dieser Welt Gewissheit heißt. Wenn du an Gottes Verheißungen zweifelst, und du wirst es tun, so rufe dich zu dieser Wahrheit zurück. Deine Hoffnung ruht nicht auf einer gut gemeinten Zusage einer wohlwollenden Gottheit. Sie ruht auf einem verbindlichen, blutbesiegelten, eidbekräftigten Bund des Gottes, der nicht lügen kann. Fünftens, die Lehre von der göttlichen Herablassung öffnet dir die Augen für das Wunder der Menschwerdung. Der größte Akt der Herablassung in der Geschichte ist nicht der Bundesschluss, sondern die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das griechische Sknsn, wohnte, bedeutet wörtlich, zeltete. Und ist Bundessprache, die an die Stiftshütte erinnert, in der Gott unter seinem Bundesvolk wohnte. In Christus hat der Gott, der sich herabließ, einen Bund zu schließen, sich noch tiefer herabgelassen und wurde ein Mensch, nicht nur um vom Himmel her zu reden, sondern um auf der Erde zu gehen, nicht nur um zu gebieten, sondern um zu gehorchen, nicht nur um Leben zu verheißen, sondern um das Leben zu sein. Die Menschwerdung ist der letzte, der tiefste, der alles überbietende Bundesakt. Und doch begann diese Herablassung nicht in Bethlehem. Sie begann in Eden, als der unendliche Schöpfer sich herabneigte, um bundesgemäße Worte zu dem Geschöpf aus Staub zu sprechen. Die ganze Geschichte, vom Garten bis zur Krippe, vom Kreuz bis zum leeren Grab, ist die Geschichte eines Gottes, der herabkommt. Er kam herab nach Eden. Er kam herab auf den Sinai. Er kam herab in die Stiftshütte und in den Tempel. Er kam herab in den Schoß einer Jungfrau und in eine Futterkrippe. Er kam herab an ein Kreuz und in ein Grab. Und er wird noch einmal herabkommen, in Herrlichkeit, um sein Bundesvolk heimzuholen. Alles dies, weil die Entfernung für uns zu groß war, um sie zu überwinden, und weil die Liebe Gottes die Entfernung nicht bestehen lassen wollte. Sechstens, die Einsicht in den Bund als die ursprüngliche Form der Gott-Mensch-Beziehung bewahrt dich vor zwei Abgründen, die zu beiden Seiten des schmalen Weges lauern. Der eine Abgrund ist die Gesetzlichkeit, die meint, durch eigene Leistung zu Gott aufsteigen zu können. Der andere ist die Schwärmerei, die meint, Gott unmittelbar, ohne Bundesmittler, ohne Wort und Sakrament, in einem inneren Gefühl erfahren zu können. Der Bund bewahrt dich vor beiden. Vor der Gesetzlichkeit, weil der Bund dir zeigt, dass selbst Adams vollkommener Gehorsam den Lohn nicht verdient hätte, der Lohn war freie Herablassung. Um wie viel weniger kann dein unvollkommener, von Sünde befleckter Gehorsam das ewige Leben verdienen? Vor der Schwärmerei, weil der Bund dir zeigt, dass Gott sich an die von ihm selbst gestifteten Mittel gebunden hat. Er begegnet dir im Wort der Verheißung, im Wasser der Taufe, im Brot und Wein des Abendmahls. Nicht weil er an diese Mittel gebunden wäre, als könnte er nicht anders. Sondern weil er sich in freier Herablassung an sie gebunden hat, damit du weißt, wo du ihn finden kannst. Der Bund ist die Brücke über den Abgrund. Aber es ist eine Brücke, die Gott gebaut hat, nicht eine, die du bauen könntest. Gebet. Herr, unser Gott, der du in einem Licht wohnst, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, wir bekennen mit Staunen und mit Scham, dass die Entfernung zwischen dir und uns größer ist, als wir je begriffen haben. Wir sind Staub und Asche, du bist der ewige Gott. Die Völker sind vor dir wie nichts, und wir, was sind wir, dass du mit uns einen Bund schließen solltest? Wir erkennen an, dass wir dir allen Gehorsam schulden allein durch die Tatsache unserer Erschaffung und dass selbst dieser Gehorsam niemals Anspruch auf die Seligkeit erheben könnte, die allein du geben kannst. Dass es dir gefallen hat, dich herabzulassen, dich herabzubeugen, einen Bund zu schließen, zu verheißen, dich in Barmherzigkeit an solche Geschöpfe wie uns zu binden, das ist Gnade, die alles Begreifen übersteigt. Wir preisen dich für den Bund der Werke, in dem unser erster Vater stand und fiel und durch dessen Bruch Sünde und Tod in die Welt gekommen sind. Und wir preisen dich mit noch größerem Staunen für den Bund der Gnade, in dem der zweite Adam stand, wo der erste fiel, und durch dessen Gehorsam Gerechtigkeit und Leben allen geschenkt werden, die in ihm sind. Du hast einen Bund gestiftet, in allem wohlgeordnet und fest, besiegelt durch das Blut deines eigenen Sohnes, einen Bund, in dem du verheißen hast, unser Gott zu sein und uns zu deinem Volk zu machen, dein Gesetz in unser Herz zu schreiben, unserer Sünden nicht mehr zu gedenken und dich selbst uns zur Speise und zum übergroßen Lohn zu geben. Lehre uns, als Bundesvolk zu leben. Deine Verheißungen mit Glauben zu empfangen, deinen Geboten mit Liebe zu gehorchen und deiner Wiederkunft mit Hoffnung entgegenzuharren. Bewahre uns vor dem Hochmut, der auf selbstgezimmerten Leitern zu dir aufsteigen will. Bewahre uns vor dem Unglauben, der an deinen Bundeszusagen zweifelt. Bewahre uns vor der Undankbarkeit, die die Gnade so entgegennimmt, als stünde sie einem zu. Und gib, dass wir, während wir durch diese Welt mit ihren Schatten und ihren Schmerzen gehen, getragen werden von der Gewissheit, dass wir mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht uns selbst gehören, sondern unserem getreuen Heiland Jesus Christus, dem Mittler eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Komm, Herr Jesus. Erfülle, was du verheißen hast. Führe alle deine Bundesgenossen heim. Und lass den Tag anbrechen, an dem wir dich sehen werden von Angesicht zu Angesicht, nicht weil wir zu dir aufgestiegen sind, sondern weil du zu uns herabgestiegen bist und uns zu dir erhoben hast, um bei dir zu wohnen in Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Bürgen des Bundes, in dem alle Verheißungen Ja und Amen sind. Amen.